Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Lob des Rasens. Rasenflächen sind ein ganz fundamentales Element der Gartenkunst. Der Rasen gibt Halt und sorgt für einen ruhigen Blick. Er wirkt aber nicht nur in großen barocken und englischen Parkanlagen. Der Rasen ist auch für private Gartenbesitzerinnen ein Objekt der Mühe und des Stolzes. Über einen getrimmten und gedüngten Rasen kann man vielerlei Debatten führen. Hören Sie Philipp Ludwig und Bettina Oppermann in einem Gespräch, bei dem Rasengefühle eine wichtige Rolle spielen.
Für viele Menschen ist der Rasen im Garten, denke ich, eine Art Heiligtum und viele verwenden sehr viel Zeit dafür, den Rasen regelmäßig zu mähen, zu stutzen, die Kanten zu schneiden. Hier hat man ja häufig das Bild mit der Nagelschere im Kopf, zu wässern, zu düngen, im Frühjahr zu vertikutieren. Und das Geld, was man reinsteckt, ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich glaube tatsächlich für viele Menschen ist der Rasen ein Statussymbol?
Der Rasen ist alt geworden. Er hat schon viele Jahre miterlebt. Der Rasen wurde Anfang der 60er Jahre angelegt, zusammen mit dem Neubau eines Einfamilienhauses. Mit dem allerletzten Geld wurden die Samen gekauft. Die Samen wurden ausgebreitet und der Garten aus dem Nichts angelegt. Staudenbeete entstanden, Bäume wurden gepflanzt und der Rasen hat sich immer wieder verändert, wie auch die Bewohner und Benutzerinnen dieses alten Rasens.
Der Rasen erfüllt mehrere Funktionen, die können wir auch klar benennen. Einerseits ist es eine Fläche, auf der wir uns aufhalten können, auf der wir liegen können, auf der wir aber auch Möbel aufstellen, um entweder auf einem Platz zu sitzen, der im Schatten liegt oder eher in der Sonne, auf dem wir spielen können, aber auch ein optischer Zweck. Der Rasen sorgt in einem Garten auch für einen gewissen Ausgleich. Das Grün ist ja sowieso eine Farbe, die sehr beruhigend ist, aber es ist auch diese flache Fläche im Zentrum eines Gartens und da drumherum baut sich alles auf und der Rasen hat damit diese ausgleichende Wirkung, einen Raum zu schaffen, damit sich andere Merkmale im Garten wie Bäume, Sträucher oder auch Beete in ihrer Optik auch wirklich entfalten können.
Die Bewohnerinnen des Rasens sind auch gewachsen und gealtert. Und damit hat sich die Funktion dieses grünen Zentrums auch immer wieder verändert. Am Anfang war es das Kinderspiel, das Rumpesen und Rumrasen auf dem Rasen. Man spielte Boccia, man machte es sich gemütlich auf der Terrasse und der Vater musste natürlich immer wieder den Rasen mähen. Mit einem langen Kabel, mit dem er kämpfte, je weiter er sich von dem zentralen Stecker in dem Haus entfernte. Später wurden Partys gefeiert und es wurde auf dem Rasen gegrillt. Das ging nicht immer ohne Pläsuren aus, denn die Grillkohle fiel auch mal daneben und der Stein, auf dem gegrillt wurde, hinterließ einen runden, verbrannten Rasenflecken. Später, im Alter, wurde der Rasen immer mehr zu einem Anschauungsobjekt. Man saß gemütlich im Sessel im Wohnzimmer und schaute auf den Rasen, auf die Amseln, die miteinander balzten und die dicke, fette Regenwürmer aus dem Rasen für ihre Nahrung herauspickten.
Das sieht man tatsächlich sehr häufig. Es sind nicht nur die Gehölze, in denen sich die Vögel aufhalten, auch auf der Rasenfläche und picken dort Regenwürmer aus dem Boden raus. Es sind nicht nur Amseln, viele andere. Mir fällt immer der Grünspecht bei uns im Garten zu Hause auf, der aus dem Wald quasi zu Besuch in unseren Garten kommt, um dort im Rasen rumzupicken.
Es gab Eichhörnchen, es gab auch Tauben vom Nachbarn, die auf diesen Rasen kamen. Ab und zu schlich eine Katze an der Mauer entlang.
Aber der Punkt mit der Sisyphusarbeit ist ganz klar. Es ist jedes Jahr wieder von vorne, fängt es an, um einen Rasen auf einem hohen Standard zu halten, sage ich mal. Also je unkrautfreier, je dichter, je grüner ein Rasen sein soll, desto mehr Arbeit muss man reinstecken. Und die Arbeit steigt mit Erreichen eines Optimums immer mehr an.
Die Rasenarbeit war bis auf das Mähen eigentlich eine kontemplative und wunderbare Angelegenheit. Es ging um das Entfernen von Klee. Man konnte genau sehen, welche Unkräuter sich stärker durchsetzten. Und es gab eine Debatte, ob das Rasengras grüner ist als der Klee. Der Klee hat gewonnen. Und trotzdem verfälschte er diese durchgängige grüne Fläche, die durch die Gräser erzeugt wird. Die Kanten des Rasens, eingefasst mit Waschbetonsteinen, haben sich über die Jahre nicht gehalten. Vom Rand wachsen die Wurzeln der Bäume durch. Immer wieder gibt es Stauden, die über diese Kantensteine hinweg wachsen. Und immer wieder muss diese klare Einfassung des Rasens in Schuss gehalten werden, weil sie von den Pflanzen überwuchert wird. Im Herbst wirft die Lärche ihre Blätter ab. Die Bäume um den Rasen herum sind stark gewachsen. Sie verschatten große Teile dieses zentralen grünen Stücks. Und damit nehmen sie den Bewohnerinnen und Bewohnern auch die Sonne weg. Deshalb mussten im Laufe der Zeit auch zwei Fichten fallen. Die Aktion war eine riesige und die Wunden, die in den Rasen geschlagen wurden, sind zum Teil heute noch zu sehen. Arbeiten, die seit langem nötig sind, aber vernachlässigt wurden, wirken sich auf den Rasen aus. Es ist keine glatte Fläche, sondern im Gegenteil. Wenn man zu Fuß über den Rasen läuft, merkt man, da sind Kuhlen, da sind Häufchen von den Regenwürmern. Der Rasen ist uneben. Er müsste schon längst einmal im Herbst geplättet werden. Er müsste vertikuliert werden. Man sieht ihm ein bisschen auch die Vernachlässigung an.
Im Frühjahr ist die erste Arbeit im Grunde das Vertikutieren, möglicherweise Absanden oder Erifizieren, wo Löcher in den Boden reingestochen werden, um den Boden besser zu belüften. Dann die erste Düngung, am besten an einem Tag, wo man weiß, es soll demnächst regnen und die Sonne auch nicht zu stark scheint. Und dann kommt ein regelmäßiger Rasenschnitt. Und je nachdem, was für einen Rasen man anstrebt, muss dieser Schnitt mindestens einmal die Woche geschehen. Und wenn dann die erste Trockenzeit kommt, muss permanent gegossen werden. Vielleicht hat man einen Rasensprenger, der einem zumindest die Arbeit abnimmt, dass man mit einem Gießgerät dort steht. Im Herbst, wenn die Blätter fallen, muss laubgerecht werden. Und das kann sich, je nachdem, was für Bäume im Garten stehen, auch bis in den Dezember reinziehen. Dann hat man vielleicht eine ganz kleine Verschnaufpause über die Wintermonate, bevor es dann im März wieder losgeht von vorne.
Ein Rasensprenger ist etwas ganz Besonderes. Einerseits natürlich zum Wässern der Rasenfläche, während man selber den Schlauch nicht dauernd halten muss. Andererseits ist dieses Gerät eines der schönsten Kinderspielgeräte im Sommer, die man sich vorstellen kann. Man kann durch den Rasensprenger springen. Man hüpft, man versucht, das Wasser zu durchqueren. Man versucht, unter dem Wasser hindurchzulaufen und hinterher ist man patschnass. Der Gartenschlauch hat eine ganz, ganz besondere Funktion für den Rasen, aber auch für den Garten insgesamt und für die Kinder eines Haushalts. Nach dem Spielen kann man abgespritzt werden. Man spart sich so die Dusche. Das Sprengen des Rasens ist aber auch für Menschen, die sich nicht mehr gut bewegen können, eine ganz besondere Sache. Aus dem Handgelenk, aus dem Finger, indem man den Finger in den Strahl steckt, kann man den Strahl und das Verteilen des Wassers ganz genau unter seiner Kontrolle behalten. Allmachtsfantasien spielen sich im Kopf ab. Man beschließt, welcher Staude man jetzt gerade Wasser gibt, welchen Bereich des Rasens man jetzt gerne wässern will. Ein bisschen im Handgelenk hin und her, ein bisschen mit dem Finger in den Strahl. Und so kann man das Wasser verteilen nach seinem eigenen Gusto. Man kann ein bisschen Gott spielen.
Ich habe den Eindruck, in den Trockenzeiten der letzten beiden Sommer waren es insbesondere solche Rasenflächen oder auch Beete, die gut versorgt wurden mit Wasser, die auch ganz besonders gerne von Wühlmäusen und Maulwürfen bewohnt wurden. Das hat etwas damit zu tun, dass natürlich, wenn die Bodenfeuchte höher ist, sich dort auch Mikroorganismen wohler fühlen. Ganz besonders die Regenwürmer, die ja gerne von den Maulwürfen gefressen werden.
Gegenüber dem Rasen lernt man, demütig zu sein. Natürlich gibt es manche Unkräuter, denen man kaum beikommt. Löwenzahn, Klee etc. Aber, und das ist eine ganz wichtige Frage, was ist eigentlich, wenn ein Maulwurf sich im Garten etabliert hat? Eine geschützte Art. Kinderbücher erzählen von Maulwürfen. Der Maulwurf ist ein Nützling. Wenn der Maulwurf natürlich den Rasen sich ausgesucht hat, ist kein Halten mehr. Kommen die Wühlmäuse dazu, dann ist es noch schlimmer. Es gibt unterirdische Gänge, die man sieht und die zu bekämpfen sind. Die Mittel sind auf der einen Seite ein schier unerschöpfliches Gespräch zwischen den Gartenbesitzern. Andererseits sieht man voller Bangen, ob all das, was man versucht, auch irgendwie wirklich funktioniert. Natürlich dürfen die Maulwürfe da sein, in den Beeten, wo man sie nicht sieht. Aber im Rasen, direkt im Zentrum des grünen, gepflegten Teppichs? Maulwurfshaufen sind ganz schön groß. Es gibt Batterien mit Knackgeräuschen. Es gibt den Tötungsakt mit der Schaufel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Narzissen zu pflanzen, um diese Störenfriede irgendwie zu vertreiben. Aber im Endeffekt lernt man einfach, demütig zu sein.
Es ist erstmal eine ganz grundsätzliche Frage, was für eine Art von Vegetation wird angestrebt? Ein Rasen definiert sich ja dadurch, dass er wirklich regelmäßig gemäht wird und damit auch in einer gewissen Kürze gehalten, gewisse Nutzungen aus sich heraus dann anbietet und zulässt. Wenn nicht gemäht wird, sprechen wir auch eigentlich oder nur noch ein bis zwei, vielleicht dreimal im Jahr gemäht wird, sprechen wir auch nicht mehr von einem typischen Rasen, dann ist es eher eine Wiese. Wir würden auch an solchen Stellen erkennen können, dass sich die Vegetation dort sehr stark verändert. Es kommt zur Versamung von Kräutern, die auf einem Rasen die Chance gar nicht haben. Und so kommt es eben, dass wir Glatthaferwiesen haben, die dann auch zur Blüte kommen, dass sich Salbei beispielsweise ansiedelt, vor allem auf solchen Flächen, die dann trockener fallen, weil sie eben auch nicht mehr gegossen werden.
Krokusse im Rasen erfreuen das Herz. Im Frühjahr, im März, manchmal auch schon im Februar, kommen an den geschützten Stellen im Rasen die Krokusse heraus. Es sind gelbe Büschel, es sind manchmal aber auch lila Krokusse mit orangenen Stempeln. Und schließlich gibt es die Pyjamas. Das sind die lila-weiß gestreiften Krokusse. Die Krokusse sind in der Pflege gar nicht so einfach, weil ihre Blätter erst ausreifen müssen, bevor sie geschnitten werden können. Insofern ist es eine große Kunst des Rasenmähenden, diese Büschel zunächst zu schonen und dann im Frühsommer abzuschneiden. Denn sonst kommen sie im nächsten Frühjahr nicht. Und auf diese Krokusse will man eigentlich überhaupt gar nicht verzichten.
Vielleicht sollte man diese Definition des Rasens etwas aufbrechen und dabei nicht nur an Gräser denken, die ja eigentlich per Definition den Rasen ausmachen. Es gibt viele andere Pflanzen, die als Rasenersatz dienen können, keine Gräser sind, aber ähnliche Eigenschaften haben. Optisch, vor allem von der Wuchshöhe, was die Trittfestigkeit angeht, ist der Rasen natürlich immer noch ganz vorne und für frequentiertere Bereiche auf jeden Fall anzustreben. Aber es eignen sich an anderen Stellen, wo die Fläche nicht so häufig betreten wird, auch durchaus Rasenersatzpflanzen. Und damit müssten wir uns in Zukunft vielleicht etwas mehr auseinandersetzen oder es auch billigend in Kauf nehmen, dass sich das Bild unseres Rasens, so wie wir ihn jetzt kennen, verändert. Die Rasensaatgutmischungen, das ist ja auch normiert. Es gibt verschiedene Eignungen von solchen Rasenmischungen, diese sind auch dann aus anderen Gräsern zusammengesetzt, können natürlich auch entsprechend der Bedingungen angepasst werden. Neue Arten können mit eingepflegt werden, die mit Trockenstress besser zurechtkommen, vielleicht aber einen nicht ganz so dichten Wuchs haben, vielleicht nicht ganz so schnittverträglich sind. Und dem müssen wir dann aber auch wieder durch die Pflege entgegenkommen, weniger mähen vielleicht, dann wird der Rasen auch ein bisschen höher. Und so könnte sich das Bild des Rasens über die Zeit verändern, dass es vielleicht ein anderes Erscheinungsbild einfach des Rasens gibt. Es gibt natürlich auch solche Gartenbesitzer, die sehr kreativ mit ihrem Rasen umgehen. Einerseits möchten sie das Bild eines gut gepflegten Rasens, wo regelmäßig gemäht wird und auch gewässert. Und an anderen Stellen, vielleicht weil sie wissen, da wachsen Margeriten oder da ist im Frühjahr, haben wir Krokusse oder Narzissen kommen dort durch. Hier lassen wir den Rasen einfach mal wachsen. Und ja, es entstehen quasi so kleine Inseln, die immer ummäht werden und dann nur einmal im Herbst vielleicht dann auch mit dem Rasenmäher abgemäht werden. Das kann auch ein Hinweis darauf sein, wie sensibel die Gartenbesitzer für natürliche Prozesse sind und den Kontrast zwischen gemähten und ungemähten Rasen auch betrachten wollen das Jahr über. Wie würde er eigentlich aussehen, wenn ich nichts mache? Beziehungsweise was wächst da eigentlich sonst noch drinne und kommt dann auch zur Blüte und wird vielleicht von Bienen gerne angeflogen? Also um den an einer Stelle die Brennnesseln durchkommen lässt, damit Raupen dort drauf sich ernähren können. Ein englischer Rasen in einem Park ist für mich schön anzusehen, aber in meinem eigenen Garten möchte ich keinen perfekt gepflegten Golfrasen oder Rasen ohne jegliches Unkraut, beziehungsweise was ist schon Unkraut, ohne jegliche Pflanze, die dazukommt wie Löwenzahn oder Gänseblümchen. Das bereichert den Rasen eher noch viel mehr.
Es ist das pure Glück, morgens nach dem Aufstehen über den Rasen zu laufen. Manchmal liegt er noch im Schatten und die Tröpfchen, die sich nachts über gebildet haben, sind ganz deutlich zu sehen. Man schlurft mit bloßen Füßen, man macht die Zehen ganz, ganz breit, damit man so viel wie möglich von diesem Wasser abschöpfen kann. Und man läuft aus dem Schatten in die Sonne und man merkt, dass man absolut erfrischt am Frühstückstisch sitzt.
Also das Erlebnis im Sommer morgens, wenn noch Tau an den Halmen haftet, barfuß durch den Garten zu gehen, ist ein ganz tolles. Und je besser gepflegt der Rasen und je dichter der Rasen, desto länger hält diese Feuchtigkeit auch an den Halmen und man kann dann auch noch bis in den Mittag herein auf einer kühlen Rasenfläche spazieren. Also es sind auch nicht nur die optischen Sinne, die angesprochen werden, sondern auch taktile Sinne beim Barfußgehen.
Seit ein paar Jahren gibt es eine Innovation in unserem Garten. Die Eltern wurden alt und sie wollten sich das Rasenmähen nicht mehr zumuten. Seitdem mäht ein Rasenroboter unseren Rasen. Es ist nicht mehr das ordentliche Zeile für Zeile mähen, sondern es ist ein Computerprogramm, das den Rasenmäher immer wieder wie einen Billardball von Kante zu Kante fahren lässt. Dieser Rasenmäher hat bei vielen Familien einen Spitznamen. Er heißt Kurt oder Hugo oder wie auch immer. Und es ist eine große Faszination zu beobachten, wie er seine Bahnen zieht, wie er am Wochenende nicht arbeiten muss, wie er programmiert ist, dass er bei Regen nicht mäht, sondern wartet, bis der Rasen trocken ist. Er hat allerdings einen ganz, ganz großen Nachteil. Ich stehe mit seiner Automatik auf Kriegsfuß. Er will mit mir sprechen, aber ich will nicht mit ihm sprechen. In meiner Jugend träumte ich von frisch geschnittenem Gras. Der Geruch ist eigentlich ein Parfüm. Bei den modernen Rasenrobotern gibt es diesen Geruch leider nicht mehr, weil das Gras auf dem Rasen liegen bleibt und dort in den Boden eingearbeitet wird.
Lob des Rasens. Sie hörten eine Debatte zum Rasen. Philipp Ludwig ist ausgebildeter Gärtner. Bettina Oppermann liebt den Rasen ihrer Eltern seit ihrer Kindheit. Dieser hat sich in über 60 Jahren freilich sehr verändert. Welchen Rasen wir wollen, liegt in unserer Hand. Letztlich kommt es auf die Mühe an, die wir in ihn hineinstecken.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.